Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen heute aus Matthäus Kapitel 5, den Versen 13 bis 16. Wir hören um des Zusammenhangs willen ab Kapitel 4, Vers 23. Sofern Sie eine Bibel dabei haben, bitte ich Sie, das aufzuschlagen. Matthäus Kapitel 4, Vers 23. Und wir lesen dann bis Kapitel 5, Vers 16. Die Predigt wird heute sich konzentrieren auf die Verse 13 bis 16. Und Jesus durchzog ganz Galiläa. Er lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich und er heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren und Besessene, Mondsüchtige und Lahme. Und er heilte sie. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach aus Galiläa und aus dem Gebiet der 10 Städte und aus Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. Und so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, die beiden Aussprüche Jesu aus der Bergpredigt, sie sind weltbekannt. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und sehr häufig werden sie verstanden als Ermahnungen. Das läuft dann folgendermaßen. Man fragt, welche Eigenschaften haben Salz und welche Kennzeichen haben Licht. Und von daher kommt man dann zu der Aufforderung, so sollt ihr auch sein. So sollt ihr auch leben. Also zum Beispiel das Salz, es wird zum Würzen verwendet und so sollt ihr in dieser Welt auch wirken. Oder das Licht, es macht seine Umgebung hell, klar. Und so sollen Jünger ebenfalls in dieser düsteren, finsteren Welt Zeugnis von Jesus ablegen. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, werden dann als Ansporn, als Aufforderungen verstanden. Und wenn wir die Heilige Schrift einteilen wollen in Worte, die Verheißungen sind und in Worte, die Gebote sind, dann ordnet man diese beiden Worte ein in die letztere Kategorie. Es sind Gebote. Nun, ich sage dazu, da ist viel Richtiges dran. Nicht am Schluss unseres Abschnittes heißt es ja auch, Vers 16, so soll euer Licht leuchten. Lasst euer Licht leuchten, wie auch immer man übersetzen will, vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Und von diesem abschließenden Wort am Schluss könnte man sogar die Frage stellen, wie will man denn sonst diese beiden Worte Jesu noch verstehen? Sie können doch nur als Auftrag, als eine anspornende Ermahnung verstanden werden, oder? Nun, trotzdem, ich bin davon überzeugt, dass Jesus hier seinen Jüngern nicht allein eine Anweisung gibt, sondern es ist beides. Es ist einerseits Ansporn, Forderung, ihr sollt so sein, andererseits aber ist es Ermutigung und Trost. Denn bitte hören wir gut zu. Es steht hier nicht, ihr sollt Salz sein, ihr sollt Licht sein, sondern ihr seid Salz der Erde. Ihr seid Licht der Welt. Auch hier also verkündet der Sohn Gottes nichts anderes als das Reich Gottes, das in ihm gekommen ist und das er jetzt weitertragen will durch seine Jünger. Ich verkündige Ihnen heute das Wort Gottes aus Matthäus 5, die Verse 13 bis 16 unter dem Thema Salz und Licht. Jesus Christus bringt sein Reich in diese Welt durch seine Jünger. Und wir wollen in der Predigt dann auf drei Punkte achten, wobei der erste Punkt der mit Abstand längste ist. Der erste Punkt heißt, ihr seid Salz und Licht, sowohl Ansporn und Forderung als auch Ermutigung und Trost. Der zweite betrifft dann den Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Und der dritte Punkt, ihr seid das Licht der Welt, die Verse 14 bis 16. Beginnen wir mit dem ersten Punkt, ihr seid Salz und Licht, sowohl Ansporn und Forderung als auch Ermutigung und Trost. Meine Brüder und meine Schwestern, Jesus Christus wendet sich hier auf dem Berg direkt an seine Jünger. Bereits in seiner letzten Glückseligpreisung hatte er sie direkt angesprochen. Den anderen hatte er in der dritten Person gesprochen. Glückselig sind die Armen und die Sanften und so weiter. Aber hier sagt er, seid ihr. Er hatte sie angesprochen. Was sagt er ihnen? Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jedes böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Und er wies sie dann auf den Himmel, seine Jünger. Dort wird euer Lohn groß sein, Vers 12a. Im Blick auf die Ewigkeit vermittelt der Sohn Gottes seinen Jüngern für ihren Weg hier auf Erden Trost und Ermutigung. Glückselig seid ihr, euer Lohn wird groß sein. Und dann erinnert er sie ferner daran in Kapitel 5, Vers 12b, daran, dass sie nicht die Ersten sind, die wegen des Wortes Gottes verfolgt werden. Das passierte so schon bei den Propheten im Alten Testament. Aber um diese Ewigkeitsperspektive, um diese Perspektive auf den Himmel zu bekommen, dürfen wir eben das, was Jesus davor sagte in den Glückseligpreisungen, nicht vergessen. Aber dringen diese Worte überhaupt noch zu uns durch? Diese Proklamationen seines Reiches, hören wir sie noch? Glauben wir sie? Oder kommt das gar nicht mehr an, gerade in dieser Zeit? Sodass wir vielleicht gerade deswegen mit so hohlen und innerlich leeren Augen so beklommen in die Zukunft starren. Haben wir noch den Glaubensblick auf die wunderbare Herrlichkeit Christi, der uns sein Reich gebracht hat und es einmal in Herrlichkeit vollenden wird? Als wir kürzlich über die Glückseligpreisungen nachdachten, da haben wir darauf hingewiesen, dass diese Glückseligpreisungen tief in das jüdische Gemeinwesen hineinhacken. Wie Johannes der Täufer sagt, die Axt ist an die Wurzel der Bäume gelegt, so verkündete er, was der Messias dann verkünden würde. Ja, es geht durchaus bei allem, was Jesus verkündet, um Scheidung und darum auch um Entscheidung. Aber indem Jesus dies mit seinen Glückseligpreisungen verkündete, rief er die Menschen weg von ihren Gräben, in die sie sich eingebuddelt hatten. Er rief sie weg von ihren Denkschemata, in die sie sich selbst gefangen genommen hatten. Er rief sie weg aus den damaligen gesellschaftlichen Frontstellungen. Was heißt das konkret? Da war der Zelot. Er konnte nicht mehr ein Zelot bleiben. Er wurde aufgerufen, Friedensstifter zu sein. Da war der Essener. Er wurde aufgerufen, nicht mehr zu bleiben bei diesen kultischen Reinheitsvorschriften, sondern von Herzen rein zu sein. Und so weiter. Ich will das jetzt nicht alles noch einmal wiederholen. Aber es ist klar, indem Jesus den Menschen die Glückseligpreisungen verkündete, rief er sie damit auch zur Umkehr. Er rief sie auch dazu auf, umzudenken. Ihr könnt nicht so bleiben wie bisher. Aber lassen wir jetzt mal die Vergangenheit etwas beiseite und schauen in unsere Zeit. Auch in unseren Tagen gibt es Reich Gottes Vorstellungen, die an dem, was Jesus hier verkündet, haarscharf vorbeigehen und sie damit völlig verfehlen. Ich nenne einmal eine solche Auffassung, die heute unterschwellig immer und überall lebt. Sie stammt von Leo Tolstoi. Was Leo Tolstoi lehrte, wie gesagt, das fächerte sich dann in verschiedene Strömungen, etwa bei Mahatma Gandhi finden wir sie, oder auch in der Friedensbewegung der letzten Jahrzehnte. Was lehrte dieser Tolstoi? Nun, er war der Überzeugung, die Bergpredigt sei ein Programm zur Welt- und Lebensverbesserung. Und diese Idee, sie war in der Regel verbunden mit der Vorstellung eines Reiches der Gewaltlosigkeit. Das war für ihn zentral. Und auf diese Weise reduzierte er die Bergpredigt auf Aussagen wie die andere Backe hinhalten oder auch Feindesliebe. Ja, das steht in der Bergpredigt und so Gott will, wollen wir dazu auch noch kommen. Aber ich zitiere einmal Tolstoi selbst, wie er das formuliert. Zitat: Jeder ehrliche, ernsthafte Mensch unserer Zeit muss die Unvereinbarkeit deutlich sehen von einerseits dem wahren Christentum, der Lehre der Demut, der Vergebung und der Liebe und andererseits dem Staat mit seinem Drang zur Expansion, seinen Gewalttaten, seinen Todesstrafen und seinen Kriegen. Das wahrhaftige Christentum schließt nicht nur die Möglichkeit für eine Anerkennung des Staates aus, sondern es unterwandert auch seine Grundlagen. Zitat Ende. Und darin ist Tolstois Auffassung über die Bergpredigt repräsentativ für sehr viele, die ebenfalls in der Bergpredigt eine Art Programm zur Weltoptimierung oder auch zur Lebensverbesserung erkennen. Und übrigens in der Regel zweifeln diese Leute nicht an der Erfüllbarkeit dieser Bergpredigtmaßstäbe in dieser Welt. Dazu berufen sie sich dann auch auf solche Worte wie: Ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Für Tolstoi gibt die Bergpredigt den Kern des gesamten Evangeliums wieder. Nach seiner Auffassung kann die Bergpredigt in 5 Gebote zusammengefasst werden. Erstens kein Zorn, zweitens keine Ehescheidung, drittens keinen Eid, viertens keinen Widerstand gegen den Bösen oder das Böse und fünftens liebt eure Feinde. Und der Kern dieser 5 Gebote, ja, der Schlüssel, so sagt Tolstoi, zur Praxis des Christentums, das ist das Gebot, dem Bösen nicht zu widerstehen. Und für ihn sind diejenigen, die diese Gebote als unerfüllbar ansehen, Menschen, die im irdischen Leben immer auf Sicherheit aus sind. Aber, so Tolstoi, es ist die Absicht des Evangeliums, gerade hier auf Erden nicht Sicherheit zu stiften. Tolstoi stellte die Gebote der Bergpredigt in den Zusammenhang seines eigenen Lebens und des gesellschaftlichen Lebens seiner Zeit. Er bemühte sich ernsthaft, sein eigenes Leben und das seines sozialen Umfeldes nach den Maßstäben der Bergpredigt umzugestalten. Und er nahm von daher aus der Bergpredigt den Maßstab für eine scharfe Kritik an den Sitten und Institutionen der westlichen Welt, sowohl der Kirche als auch des Staates. Und für Tolstoi, das kommt auch noch hinzu, war die Bergpredigt etwas Vernünftiges, etwas Logisches. Sie war für ihn einfach und hell, eigentlich brauchte sie gar keine Auslegung. Zitat: Nicht auslegen will ich die Lehre von Christus, eher würde ich dir verbieten wollen, dass sie ausgelegt wird. Zitat Ende. Es war seine Überzeugung, wer es wagt, sich für das Ethos der Bergpredigt einzusetzen, der erfährt von selbst seine revolutionierende Kraft. Und so jemand, der wird entdecken, dass die Liebe Wunder verrichten kann und dass die Gewaltlosigkeit der Bosheit den Wind aus den Segeln nimmt. Die Kehrseite irdischer Gewalttätigkeit ist dann eben ein prinzipielles Nicht-Mitmachen bei Gewaltausübungen. Und er selbst probierte das alles auch aus auf seinem Landgut in Jasnaja Poljana. Was ist zu dieser Auffassung Tolstois zu sagen, die ja heute unterschwellig immer wieder uns begegnet? Nun fangen wir an mit dem, was richtig an dieser Auffassung ist. Richtig an dieser Auffassung ist, dass die Bergpredigt nirgendwo die Gebote der Bergpredigt als etwas Unerfüllbares bezeichnet. Der Gehorsam wird nirgendwo eingeschränkt, etwa auf die innere Gesinnung. Das war zum Beispiel die Form, wie im 19., zum Teil auch noch im 20. Jahrhundert die Bergpredigt ausgelegt wurde, vielfach in der Kirche. Nein, Jesus betont ausdrücklich am Ende der Bergpredigt, der Wille des Vaters soll getan werden. Das hat Tolstoi richtig gesehen. Jedenfalls gegenüber einer Auffassung, die das, was Jesus hier sagt, als etwas Verinnerlichtes verstanden wissen will. Aber trotzdem ist eine Menge gegen Tolstoi einzuwenden. Erstens, Tolstoi isoliert hier einige Aussagen aus der Bergpredigt von dem Gesamten des Evangeliums. Zweitens, Tolstoi preist die Lehre von Jesus vorrangig wegen ihrer Vernünftigkeit. Nicht das, was er faktisch vertritt, ist gar nicht mehr die Lehre von Jesus, sondern die Lehre einer Vernünftigkeit. Tolstois Botschaft lautet in Wahrheit: Ihr müsst nur einmal richtig logisch nachdenken, dann kommt ihr schon von selbst drauf. Und drittens, so wie Tolstoi die Bergpredigt interpretiert, verdrängt er geradezu das Verlangen, Jesus selbst nachzufolgen. Und damit verfehlt er total das Anliegen der Bergpredigt. Es geht ihm gerade nicht um die wirkliche Nachfolge, bei der es darum geht, Christus immer mehr kennenzulernen, ihn zu lieben. Um meinetwillen, hatte Jesus gerade gesagt, werdet ihr verfolgt. Faktisch koppelt Tolstoi die Bergpredigt von der Predigt über Jesus Christus ab und damit auch vom Evangelium. Aber ohne Christus wird die Bergpredigt nicht verstanden. Ich sagte bereits, die Idee aus der Bergpredigt, ein Programm zur Lehre und Weltverbesserung zu machen, das geschah seit Tolstoi mehrfach. Warum ist das immer misslungen eigentlich? Warum eigentlich? Und man wird zur Beantwortung dieser Frage zunächst einmal hinweisen müssen auf den Vorläufigkeitscharakter dieser Welt. Auch auf die Geduld Gottes mit dieser Welt. Und noch etwas. Als Jesus die Bergpredigt proklamierte, da stellte er sich nicht über die Zeit. Er stellte sich nicht über die Strömungen der damaligen Gesellschaft. Und gerade darum markiert ja die Bergpredigt das Zusammenprallen zwischen Welt und Reich Gottes. Die Bergpredigt zeigt gerade den Konflikt zwischen den beiden auf. Sie spricht von Verfolgungen um meinetwillen, Kapitel 5, Vers 11. Die Bergpredigt spricht von Gerichtsprozessen. Die Bergpredigt spricht so häufig über die Hölle wie sonst nirgendwo im gesamten Neuen Testament. Kurzum, was Tolstoi viel, viel zu wenig sah, ist, dass die Bergpredigt gebunden bleibt an Jesus Christus. Er ist der Träger, der Bringer, der Repräsentant des Reiches Gottes. Und ohne ihn läuft gar nichts. Das Reich Gottes, es ist in ihm, in Christus. Wir folgen einer Person nach, nicht einem gesellschaftlichen Programm. Und getrennt von diesem Heiland gibt es kein Reich Gottes. Getrennt von Jesus Christus gibt es auch keinerlei Forderungen. Allerdings gibt es bis zur sichtbaren Wiederkunft Christi das Reich Gottes, das dann in Macht und Herrlichkeit erscheint, immer nur in dieser Welt, in Spannungen, in Konflikten. Und diese werden in der Bergpredigt nun wahrlich nicht ignoriert oder eingeebnet oder auch nur in eine Innerlichkeit verlagert. Ja, es geht beim Morden und beim Ehebrechen auch um meine mordenden Gedanken gegenüber dem Nächsten und meine ehebrecherischen Fantasien. Aber es geht dort keineswegs nur darum. Es geht auch um unser Tun. Ich erinnere dazu an den Schluss der Bergpredigt, nicht? Matthäus 7, Vers 24. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baut. Er tut sie, darum geht es. Auch die Beispiele, die Jesus in der Bergpredigt anführt, Sie betreffen keineswegs nur die Gesinnung, sondern auch unser Tun. Diejenigen, die im Namen von Christus böse Geister austrieben und viele Machttaten ausübten, aber die den Worten von Jesus in Wahrheit deswegen ungehorsam waren, weil sie aus einer selbstfixierten Gesinnung herausgehandelt haben, die bekommen zu hören: Weicht von mir, ihr Gesetzlose. Eigentlich steht hier: Ihr, die ihr die Gesetzlosigkeit tut. Und dann noch etwas. Der Bergpredigt ist die Liebe nirgendwo nur eine formale Gesinnung. Sie ist inhaltlich immer gefüllt und sie drängt zum Tun. Die Liebe, um die Gebote Gottes zu erfüllen, sie empfängt ihren Inhalt, ihre Kraft, ihre Qualifikation durch Christus. Das Reich Gottes, es ist in Christus gekommen. Und darum missversteht jeder die Bergpredigt, der die sogenannte Sache der Bergpredigt von der Person des Sohnes Gottes abtrennt. Nein, es geht in der Bergpredigt weder um Weltverbesserung noch um eine bloße Gesinnungsethik. Aber worum geht es denn nun? Was ist denn nun eigentlich das Ziel? Ich will es mal so formulieren. Es geht darum, dass Jesus Christus in der Bergpredigt ein Panier, ein Feldzeichen aufrichtet für diejenigen, die Gott fürchten, die Gott suchen, sodass sie sich um diesen Herrn und Heiland scharen, auch gerade wegen all der Angriffe und all der Verfolgungen, mit denen sie realistisch in dieser Welt zu rechnen haben. Und auf diese Weise holt Christus uns, jeden Einzelnen, heraus aus all seinem Missmut, seiner Trägheit, seiner geistlichen Mattigkeit, seiner Zaghaftigkeit, seinem Schwermut. Ja, es ist eine Mobilisierung in diesem Wort, wenn er sagt: Ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Aber womit konnten die Gläubigen, die wirklich Gläubigen in den Tagen Jesu denn eigentlich Eindruck machen? Nicht alle Richtungen im jüdischen Volk waren fein säuberlich in Parteien aufgeteilt und organisiert. Da gab es die Pharisäer, die Sadduzäer, die Essener, die Zeloten, die Herodianer und so weiter und so weiter. Wo aber waren diejenigen, die alles von ihrem Herrn und Heiland erwarteten? Interessanterweise treten sie nicht irgendwo als eine Fraktion auf. Schon gar nicht als eine Partei. Sie wussten kaum etwas voneinander. Die Propheten des Alten Testamentes, namentlich auch Jesaja, sie sprachen von dem Überrest, der seine Zuflucht bei Zion nimmt. Im Alten Testament, in Psalm 35, werden sie einmal die Stillen im Land genannt. Es waren diejenigen, die wenig Bekanntheit hatten und die nicht auffielen. So verhielt es sich in den Tagen Jesu. Ich denke hier an die wenigen Menschen, auf die Lukas am Beginn seines Evangeliums kurz zu sprechen kommt. Er erwähnt einige, die sich da im Jerusalemer Tempel aufhielten und die wirklich die Erlösung von Gott erwarteten, wie zum Beispiel Simeon oder Anna. Das waren Menschen, die nichts wirklich besaßen, nach denen auch wirklich niemand fragte oder sich um sie kümmerte, bei denen es auch nichts Aufsehenerregendes gab in ihrem Leben. Das Einzige, was sie noch hatten, das war die Verheißung: Der Heiland kommt. Nicht denken wir an Simeon, der auf den Trost Israels wartete und dann das kleine Baby Jesus auf seine Arme nahm und ausrief: Herr, es ist genug. Nun entlässt du deinen Knecht in Frieden nach dem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israels. Das reichte diesem altgedienten Simeon. Damit war sein Leben erfüllt, egal was sonst noch da war. Da war Anna, eine alte Frau, Lukas berichtet, von 84 Jahren. Sie war früher einmal verheiratet. Lukas berichtet, 7 Jahre lang war sie verheiratet. Dann starb ihr Mann. Mit anderen Worten, 77 Jahre lang war sie ledig. 77 Jahre lang. Gut, dann kann man noch die Kindheit und die Jugend abrechnen. Rechnen wir meinetwegen noch 17 Jahre ab. Dann kommen wir immer noch auf eine Zeit der Witwenschaft von 60 Jahren. Sie hatte allen Grund, am Leben zu verzweifeln, oder? Sie hatte allen Grund, schwermütig zu werden, oder? Aber stattdessen hielt sie sich im Tempel auf. Sie suchte die Gegenwart Gottes. Und angesichts von dem gerade geborenen Jesus, so heißt es, pries sie den Herrn und redete zu allen, die im Tempel auf die Erlösung warteten. Also offenkundig waren da auch noch ein paar andere. Und diesen Leuten verkündet Jesus, ihr seid die Glückseligen. Denn Gott, der Herr, bringt gerade euch sein Reich. Jesus öffnet seinen Jüngern die Perspektive auf sein Reich. Und dieses Reich, es beginnt hier. Aber hier ist noch längst nicht die Vollendung. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der die Gerechtigkeit wohnt, schreibt Petrus im 2. Petrusbrief. Aber wenn wir das jetzt so hören, lesen und bedenken, dann stellt sich ja eine Frage nur umso drängender. Macht uns dieses Harren auf das Kommen des Reiches Gottes nicht doch irgendwie unbrauchbar für diese Welt? Machen uns die Seligpreisungen nicht doch irgendwie unbrauchbar hier für das Diesseits? Rufen sie uns nicht weg aus der Welt, in der wir hier und jetzt leben? Und darauf erwidert Jesus nein. Sie machen dich nicht unbrauchbar. Zwar warten auf euch hier in dieser Welt Verfolgungen, aber das ist nicht alles, was Jesus diesen Menschen sagt. Er sagt auch, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Ganz zweifellos ist in diesen Worten auch enthalten, weil ihr das seid, verhaltet euch auch so, lebt so. Aber das Erste, was wir hören dürfen, ist doch dieses, ich sage es einmal mit den Worten von Mose, die Mose einmal dem Volk Israel in einer scheinbar ausweglosen Situation verkündete. Da war vor ihnen das Schilfmeer und hinter ihnen stürmten die Ägypter mit ihren Streitwagen heran. Und dann sagt Mose, seid still. Der Herr wird für euch streiten und du wirst stille sein. Vertrau ihm. Oder hören wir das Wort aus dem Hebräerbrief. Es war ein Wort an Christen. Die waren innerhalb ihres Volkes völlig isoliert. Im Hebräerbrief Kapitel 10 heißt es einmal, sie ertrugen den Raub ihrer Güter mit Freuden. Was schreibt der Hebräerbrief? Er schreibt, werfet eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Und dann werden diese Menschen im folgenden Kapitel, in Hebräer 11, diesem bekannten Glaubenskapitel, aufgefordert, auf das zu blicken, was nicht zu sehen ist, was optisch nicht wahrzunehmen ist. Sie werden aufgerufen, sich im Glauben an das zu klammern, was kommen wird. Und hier sagt der Herr Jesus gewissermaßen dasselbe. Glaub einfach.
Was soll ich glauben? Du sollst glauben, dass du das Salz der Erde bist und das Licht der Welt. Ja, du. Nehmen wir einmal den Apostel Paulus. Denn er schreibt einmal in 1. Korinther 4, es scheint mir zu sein, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten angewiesen hat. Als zum Tode verdammt, denn wir sind ein Schauspiel geworden für die Welt, für Engel und Menschen, ein Auskehricht. Also das, was man, wenn man in der Küche den Staub und den Dreck zusammenfegt, dann wegfegt. So sieht Paulus sich in dieser Welt. Als der letzte Dreck. Aber dieser Paulus, dieser letzte Dreck, ist er es nicht, der zu Salz, ich sage einmal, in der abendländisch-europäischen Soße wurde, nachdem er in Philippi europäischen Boden betreten hatte? Erleben wir nicht im Augenblick, wie Europa in einen unsagbaren Abwärtsstrudel gerät, in eine grauenhafte Abwärtsspirale, weil man meint, das Salz und das Licht der Offenbarung Gottes beseitigen zu sollen? Wenn Jesus hier sagt, ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt, nein, dann verkündet er damit kein billiges Kulturchristentum, in dem wir uns irgendwie gegenseitig versichern, die Errungenschaften des Christentums für das Abendland müssten wir hochhalten, damit die Gemeinde überhaupt noch eine Existenzberechtigung hat. Aber was meint Jesus jetzt, wenn er sagt, ihr seid das Salz der Erde? Kommen wir zum zweiten Punkt. Ihr seid das Salz der Erde. Nicht in der Geschichte der Auslegung dieses Wortes wurde auf verschiedene Dinge hingewiesen. Salz, das ist gegen Verderben. Es schützt also vor dem Verderben. Salz ist geschmacksverstärkend. Es macht die Sache, das Essen etwa würziger. Nun, im Alten Testament kommt auch die Gewohnheit auf eine Stadt, die vernichtet wurde, Salz zu streuen und das heißt auch zum Ausdruck zu bringen, die Unfruchtbarkeit. Na gut, das Letzte passt jetzt nicht. Aber was sollen wir nun aus den Eigenschaften des Salzes heraussuchen? Was meint Jesus hier? Oder müssen wir gar nicht wählen? Sollen wir vielmehr einfach mal feststellen, einfach mal registrieren, Salz hat, was auch immer, es hat auf jeden Fall eine erfahrbare Wirkung. Salz ist erfahrbar. Die Welt, sie wird durch wirkliche Jünger Jesu verändert. Der Ausdruck Salz der Erde sagt etwas über den Einfluss der Jünger aus. Und hier sollten wir nicht zu ängstlich sein. Ein Leben gemäß dem, was der Herr hier sagt, ist ein Leben aus der Kraft, die uns Jesus Christus aus seinem Evangelium der Gnade überreich darreicht. Es hat Wirkung. Und dann sagt Jesus, ja, wenn nun das Salz seine Kraft verliert, womit soll dann gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als um weggeworfen zu werden und von den Menschen zertreten zu werden. Zweifellos ist darin eine Warnung enthalten. Denk daran, du bist zum Salz hier auf dieser Erde berufen. Aber im Grunde liegt in dieser Aussage ebenfalls etwas Beruhigendes. Denn bitte, in Wahrheit ist es gar nicht möglich, dass Salz seine Kraft verliert. Dass es geschmacklos wird. Salz ist Salz und es bleibt Salz. Oder wir haben es mit einem Surrogat, nicht mit einem Ersatzstoff zu tun. Die Schlachterübersetzung übersetzt hier mit fade werden, Vers 13, wenn das Salz fade wird. Nun, wörtlich steht im Griechischen hier, wenn das Salz verdummt, wenn es dumm wird. Ja, es geht hier tatsächlich um die an sich dumme Möglichkeit, das Salz salzlos werden können. Darum wiederhole ich, es ist etwas durch und durch Beruhigendes in dieser Aussage. Bruder, Schwester, sei einmal still. Du, Jünger, du Nachfolger Christi, du bist Salz hier auf dieser Erde. Wenn man sich wieder einmal verzweifelt fragt, Mensch, was bringt mein Leben eigentlich? Mein Christsein hier in dieser Welt? Was hat das Gemeinwesen davon, wenn inmitten zunehmender Ruppigkeit der eine oder andere nun mal irgendwie darauf verzichtet, auf diese Weise hier in dieser Gesellschaft mitzumachen? Was ist mit meiner Zurückhaltung im Grunde gewonnen? Bringt es etwas, dass wir bei der wachsenden Härte in unserer Umgebung sanftmütig bleiben? Was bringt es, dass wir uns bemühen, zwischen Menschen als Friedensstifter aufzutreten? Und das in einer Zeit, in der Menschen aus ihren Ehen ausbrechen mit der Erklärung, ja, wir haben uns auseinandergelebt. Und sich dann so, auf diese Weise, mit den Scherben ihrer Beziehung abfinden. Will man wirklich noch dagegen Einspruch erheben? Was bringt's? Fakt ist, das sagt Jesus hier, Salz, es kann nicht aufhören zu wirken. Aber trotzdem, mal ehrlich, haben wir jetzt nicht doch den Eindruck, naja, hier spricht aber der Sohn Gottes doch sehr positiv. Es trifft nicht auf mich zu. Ich antworte darauf, doch, es trifft zu. Denn in den Worten Christi ist eine verborgene Kraft. Das Evangelium, es ist eine Kraft Gottes zum Heil für jeden, der glaubt. Aber gut, stellen wir uns mal folgende Situation vor. Da sagt jemand in der Runde, nach dem Gottesdienst oder was, wir haben momentan keinen Zoff in der Gemeinde. Schön, nicht? Schön, ganz prima. Aber wenn man ihm genau hin zuhört, dann schwingt in dieser Aussage die Angst mit, naja, der nächste Streit kommt bestimmt. Ich sage nicht, dass es völlig verkehrt ist, menschlich realistisch zu sein, auch im Blick auf die Zukunft auch wachsam zu sein. Welcher Mensch mit einer gewissen Lebenserfahrung wird seine Augen verschließen vor dem, was er schon vielfach erfahren hat? Und doch, sage ich, wir dürfen hören, gut zuhören. Ihr seid das Salz der Erde. Das ist nicht ein Notschrei. Es ist nicht das bekannte Pfeifen im dunklen Wald, sondern es ist ein schönes Wort, ein Verheißungswort. Und offenkundig sagt Christus es sehr ruhig, denn er weiß eines, ich, sagt Jesus, bin das Salz der Erde. Und dass er es so meint, das wird dann noch offenkundiger in der zweiten Aussage, ihr seid das Licht der Welt. Das ist mein dritter Punkt, ihr seid das Licht der Welt. Denken wir an die Aussage von Christus, ich bin das Licht der Welt in Johannes 8. Ich bin es und darum seid ihr es auch. Wenn ihr als Ranken am Weinstock bleibt, dann besteht kein Problem. Gerade dann braucht man nicht krampfhaft zu sein oder gar ängstlich. Man braucht es wirklich nicht. Dann kann einmal in unserem Leben einiges daneben gehen. Man kann sich in seinen Worten oder auch in seinen Gesten erheblich vergreifen, erheblich. Aber dann kommt wieder eine Gelegenheit, da ist man ein Segen für andere. Nicht wie eine Stadt auf einem Berg, sagt Jesus, sie kann gar nicht verborgen bleiben. Es geht gar nicht. Nicht? Gelegentlich können mal Wolken davor treten, aber die verschwinden auch wieder. Darum hören wir in diesem Wort Jesu, nein, nicht etwas Einschläferndes, das möchte ich nicht. aber etwas Beruhigendes. Rege dich nicht auf über deinen angeblich so geringen Einfluss. Arbeite auch nicht ausdrücklich daran, mehr Einfluss zu bekommen. Höre also auf mit irgendwelcher primitiver Effekthascherei, die man sowieso durchschaut. Nein, tu es nicht. Denk an die Stadt, die einfach da ist auf dem Berg und im Licht der Sonne einen wunderschönen Anblick gibt. Und manchmal, gut, da kommen Wolken davor, aber dann, die gehen auch wieder vorbei. Oder nehmen wir einmal das Kerzenlicht. Auch eine Kerze strengt sich nicht an, um gesehen zu werden. Sie ist einfach da. Auch in dieser Aussage fehlt nicht der Ansporn. Jesus fordert uns hier konkret auf, unser Licht nicht unter den Scheffel zu stellen, sondern vor die Menschen, dass sie sie sehen. Nicht? Möglicherweise denkt Jesus hier an die Essener-Gruppe in Qumran. Da hat man ja einige Rollen gefunden mit Schriften und daraus hat man erkannt, dass sie sich immer wieder bezeichneten als die Kinder des Lichts. Aber sie zogen sich zurück in eine abgeschlossene Kommune, ziemlich weit weg vom Trubel der Welt. Wie gesagt, vielleicht denkt Jesus an sie, aber Jesus spricht auf jeden Fall hier generell, allgemeiner, grundsätzlicher. Deck das empfangene Licht nicht zu. Aber eben auch zur anderen Seite besteht Gefahr, dass wir aus uns selbst versuchen, Licht produzieren zu wollen. Gemeindewachstumsprogramme, programmatische Methoden inszenieren, um irgendwie selbst Licht sein zu wollen. Denken wir an Luzifer. Luzifer heißt, wenn man dieses Wort übersetzt, Lichtträger. Ja, das sollte er sein. Lichtträger. Aber er wollte selbst leuchten. Da war nur Finsternis in ihm. Und nicht anders verhält es sich nach dem Sündenfall mit uns. Ich erinnere hier an die Bibelstunde, die uns Lars kürzlich gehalten hat. Selbst leuchten zu wollen, das ist die Ursünde des Menschen, aus sich etwas produzieren zu wollen. Aus sich Licht und Heil schöpfen zu wollen, das klappt nicht. Es geht nicht. Wir haben nichts. Darum sind Christen auch nicht Strahlende. Sie sind Bestrahlte. Und sie strahlen, wie Paulus es im 2. Korintherbrief sagt, die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi wieder. Sie spiegeln sie wieder. Es ist Gottes Wort, das unseres Fußes Leuchte ist. Und dadurch haben wir auf unserem Lebensweg Orientierung und auch für die Gemeinde und nicht zuletzt in unserem Volk, in unserer Gesellschaft. Und wenn eine Gesellschaft meint, sich von dem Licht des Gesetzes Gottes entfernen zu können, dann geht dieses Volk zugrunde, dann versinkt es in der Nacht. Nicht? In unserem Land, in unserem Volk haben wir jegliches Licht verloren. Jeder Kompass, wir haben ihn nicht mehr. In Wahrheit ist, unser Volk ist Europa entkernt, es hat keinen Kern mehr. Gotteslästerung wird als Freiheit, seine Meinung äußern zu dürfen, bezeichnet. Egal, was in unserem Grundgesetz steht, Abtreibung wird in Brüssel zu einem Menschenrecht erklärt. Und die deutschen Politiker grinsen sich ins Fäustchen, weil auf diesem Umweg das Grundgesetz ausgehebelt wird. Bei der finnischen Christdemokratin Päivi Räsänen diagnostizieren Gerichte Homophobie. Es sei nämlich Hassrede, wenn sie eine Bibelstelle zitiert. Und außerdem hat diese Frau sich doch tatsächlich erlaubt, zu erklären, gleichgeschlechtliche Beziehungen seien nicht mit den christlichen Vorstellungen über Ehe vereinbar. Es war für die Staatsanwaltschaft in Finnland Grund genug, sie, Zitat, krimineller Hetze gegen eine Minderheitengruppe anzuklagen. Und Männer wie der ungarische Ministerpräsident Orbán oder auch manche andere Politiker, namentlich auch aus Polen, sie stehen in Europa inzwischen weitgehend isolierter. Was haben wir vorhin in Jesaja 59 gelesen? Den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist kein Recht in ihren Spuren. Sie machen sich krumme Pfade und keiner, der darauf geht, kennt den Frieden. Und darum bleibt das Recht fern von uns. Und die Gerechtigkeit erreicht uns nicht. Wir warten auf das Licht und siehe da, Finsternis. Wir warten auf den hellen Tag, aber wir wandeln in der Dunkelheit, in der Finsternis. Wir tappen an der Wand wie die Blinden. Wir tappen, wie wenn wir keine Augen hätten. Wir straucheln am hellen Tag wie in der Dämmerung. Unter Gesunden sind wir wie die Toten. Und wir brummen alle wie die Bären und gurren wie die Tauben. Wir warten auf das Recht, aber sie ist nirgends, und auf Rettung, aber sie bleibt fern von uns. Und doch, sagt Jesus hier, das Licht ist erschienen. Legt nur keinen Eimer, keinen Behälter drüber. Vielmehr lasst dieses Licht leuchten vor den Menschen. Jesus spricht hier von diesem Tun guter Werke, das die Menschen, wenn sie es sehen, dazu bringt, euren Vater in den Himmeln zu verherrlichen. Matthäus 5, Vers 16. Was sind diese guten Werke? Das sind nicht die guten Werke der Islamisten. Es sind nicht die guten Werke der Humanisten, der Sozialisten oder der Marxisten, auch nicht der Linksliberalen. Wenn aber solche Leute nun unsere guten Werke ansehen, dann werden sie, und davon kann eben Per Ivi Räsänen ein Lied singen, nein, dann werden sie in der Regel nicht unseren Vater im Himmel verherrlichen. Nicht bestenfalls werden sie gelegentlich mal etwas Freundliches über uns sagen. So im Sinn von, naja, hin und wieder sind Christen ja zu irgendwas auch gut und nützlich. Aber in der Regel verherrlichen diese Leute nicht den Vater im Himmel. Aber, und ich glaube, dass das Jesus hier meint, dann gibt es auch immer wieder Menschen, deren Antennen, und zwar ohne vielleicht, dass sie sich dessen bewusst sind, auf die Wellenlänge des Reiches Gottes irgendwie geschaltet sind. Gottesfürchtige. Nicht, das ist nicht die Masse der Menschen. Rechnen wir nicht damit. Rechnen wir nicht mit Applaus. Aber doch, ihr Lieben, man trifft solche Leute immer wieder. Das sind keine Christen. Aber man hat doch den Eindruck, dass sie irgendwie auf Empfang für das Reich Gottes ausgerichtet sind. Vielleicht mehr, als sie sich selbst dessen bewusst sind. Nicht sie ahnen. Ja, Christen, das sind Menschen wie du und ich. Die sind in ihrem Herzen genauso gemein und können auch so unfreundlich sein wie jeder andere auch. Aber dennoch so sehen sie, so ahnen sie, es geht unter den Christen anders zu. Sie haben irgendwie eine Verbindung zu Gott, dem Vater. Und mitunter stellen sie dann die Frage, was ist, wenn ich auch zu diesem Reich Gottes gehören will? Und dann fangen sie an, gelegentlich Gott zu verherrlichen. Das sind Menschen, die auf die Jünger von Jesus Christus achten. Nein, nicht mit Argusaugen. Nicht im Sinn von, naja, wir wissen schon, wie es auch bei denen abgeht. bei denen ist auch nicht alles Gold, was glänzt, aber die ganz offenkundig auch nicht hart über sie urteilen, denn sie sehen die guten Werke der Jünger Jesu und sie fangen an zu ahnen, da steckt mehr dahinter. Gott ist ihr himmlischer Vater. Und wenn dann einmal die guten Werke ausbleiben bei den Christen, dann schreien sie nicht sofort typisch Christen, sondern es macht sie auch eher betroffen. Denn sie kapieren natürlich, so kann der himmlische Vater nicht verherrlicht werden durch uns. Ihr Lieben, lasst uns nicht ängstlich sein, dass wir mit unserer Nachfolge, mit unserem Jüngersein in dieser Welt scheinbar keinen Einfluss haben. Ihr habt Einfluss, sagt Jesus. Glaubt es. Auch wenn du es selbst manchmal nicht wahrnimmst. Und vielleicht ist es auch gut, dass wir nicht alles immer sehen. Aber glaube es. Denn ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Amen.